Ja, einen schönen guten Morgen. Ich dachte eben, wir haben ja gelernt, mit sehr vielen Veränderungen zu leben in den letzten Monaten. Dann werdet ihr auch hoffentlich diese Veränderung plötzlich heute Morgen hier auch verkraften. Der Wilfried war mit einem ganz anderen Thema vorgesehen und darauf hat sich auch das Singeteam ganz toll eingestimmt und gestellt. Und das haben wir jetzt auch so gelassen. Und ich habe was genommen, was ich hatte. Und habe es nicht jetzt ganz speziell für euch geschrieben, falls es euch ganz doll anspricht. Ich habe nicht euch im Sinne gehabt. Aber weil es ja Gottes Wort ist, wissen wir ja, dass es alle Chancen hat, unsere Herzen auch anzusprechen. In Anlehnung an dem Psalm 1 ist mir gestern Abend eingefallen, was dieser französische Autor und Berufspilot Antoine de Saint-Exupéry, ich sage es jetzt mal auf Englisch, weil 2 Jahre Französisch nicht gereicht haben, dass ich das gescheit aussprechen kann. Er hat ja viel geschrieben, wie zum Beispiel die weltbekannte Erzählung Der kleine Prinz. Kennen wir alle. Dieser Mann hat aber auch sehr viele Gedanken zu Papier gebracht, die bis heute zitiert werden. Zum Beispiel ein Zitat, ein sehr trauriges, ein sehr hoffnungsloses Zitat, das leider, leider, leider für alle Zeiten gültig bleiben wird. Er schrieb, wenn Menschen gottlos werden, und das ist ja auch, worum der erste Psalm handelt, wenn Menschen gottlos werden, dann sind die Regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos, dann ist die Aufklärung hirnlos. Dann sind Politiker charakterlos, Christen gebetlos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos, Aussichten trostlos. Also ich finde, es ist, als hätte er das gerade gestern mal für uns geschrieben, sehr aktuell. Es ist alles wahr und es ist alles sehr traurig. Aber so ist es, wenn Menschen gottlos werden. Und ich möchte heute Morgen über das Leben eines Mannes aus dem Alten Testament sprechen, Salomo, der mit der Zeit immer gottloser geworden ist, der immer trotziger geworden ist gegenüber Gott und seinem Willen. Und ich betitel diese Predigt, Trotz kennt kein Alter. Man kann ja bekanntlich als Kind trotzig sein, als Jugendlicher, als Erwachsener, als Senior und als Greis. Trotz kann ganz klein und versteckt sein, auch manchmal lustig, wie so manche Trotzphase eines Kleinkindes. Als wir unsere 2 Jungs mal zum Abendessen gerufen hatten, kam einer und der andere nicht. Und obwohl wir 2-mal und 3-mal gerufen hatten, kam der andere nicht. Und dann hat mein Mann, also dann hat er eingegriffen, dann hat er gesagt, so, ich zähle bis 3 und du bist auch hier am Tisch. Mein Mann fing an. 1, 2, da sagte dieses Kind, 4, Edge, du hast die 3 verpasst. Da waren wir erstmal so überrascht über seine Schlagfertigkeit, ne, und Mitdenken, da haben wir nur gelacht. Ne, das war jetzt mal easy. Er ist bis heute schlagfertig. Trotz und Missachtung kann aber auf der anderen Seite so richtig hässlich sein, auch heimtückisch, wie ein Terroranschlag. Zum Beispiel, wenn in einer Stadt, kriegen wir ja in den Nachrichten immer wieder mit, oder in einer Region, dass sie von einer Katastrophe betroffen ist oder von einem Unheil, dann ist es ja oft sehr erschreckend mitzusehen, wie ganz viele Menschen sich sammeln, nicht um zu helfen, sondern um Geschäfte auszuplündern oder arme Menschen auszurauben. Es ist ja der Hammer, es ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Trotz und Missachtung macht auch keinen Halt vor Gott. Das lernen wir aus der Bibel. macht keinen Halt vor dem, was Gott gut findet und will für unser Leben. Das beste Kommentar über Trotz und Missachtung finden wir nicht in den Nachrichten oder in irgendwelchen Dokumentarfilmen, sondern in Römer 1 zum Beispiel, Vers 29 bis 23. Da heißt es zum Beispiel, bei diesen Menschen findet sich jede Art von Unrecht. Und dann werden 16 verschiedene Arten von Unrecht aufgelistet, unter anderem Überheblichkeit, Stolz, Verachtung gegenüber Gott, Ungehorsam gegenüber Eltern, Lieblosigkeit und Erbarmungslosigkeit. Und dann kommt der Hammersatz. Dabei kennen sie genau den Willen Gottes und trotzdem tun sie es und ermuntern mit ihrem Beifall auch noch andere, die so handeln. Es geht hier nicht um Menschen, die Gott nicht kennen. In diesem Text geht es um Menschen, die genau wissen, was Gott liebt, was er gut findet und was er von uns will. Und sie tun es trotzdem. Das, was Gott nicht gefällt. Und das ist harter Tobak. Es ist traurig, aber wahr. Und diese Verse in Römer 1, die geben uns eigentlich einen ganz aktuellen Bericht über die Ausmaße von Trotz und Missachtung heute. Ja, was denkt Gott über Trotz? Was denkt Gott über Missachtung? Und wie geht er damit um? In der Bibel ist öfters die Rede von Missachtung, dieses Wort, oder Trotz, oder ein trotziges Herz. Und das gegenüber Gott, gegenüber seinem Willen, gegenüber Autoritäten, da gibt es Geschichten. Es gibt sogar Geschichten über junge Menschen, die trotzig gegenüber Eltern sind, die noch unter dem Dach ihrer Eltern leben. Und ich habe jetzt diese sehr krasse Geschichte von Salomo ausgesucht, aus 1. Könige 11, und ich mache es erzählerisch. Wer möchte, kann das mal zu Hause nachlesen. 1. König 11, also dreimal die 1, dann vergisst man das nicht. Also hier geht es um einen jungen Mann, ihr kennt die Geschichte, dem Gott fragt, Mensch Junge, was wünschst du dir? Du hast einen Wunsch frei. Und dieser Kerl sagt nicht, ich möchte das schnellste Rennkamel, ich möchte die schickste Frau, ich möchte ganz viel Geld verdienen, Erfolg haben, berühmt werden, viele Freunde. Nein, dieser junge Mensch sagt, ich will Weisheit. Und er kriegt sie en masse. Und er wird bekannt. Es fängt so gut an. Er ist so vorbildlich. Er ist so klug. Er ist so begabt. Er ist so reich. Er ist so beliebt. Er ist so geachtet. Er ist der Traum von jeder Frau. Er teilt unheimlich gute Ratschläge aus. Was aus seinem Mund kommt, davon leben und zehren die Menschen. Die Weisheitssprüchen sind voll von seinen Gedanken, Ratschlägen. Er wurde für seine Weisheit weltweit bekannt. Für sein Urteilsvermögen. Daher haben wir auch im säkularen Bereich den Begriff, das salomonische Urteil. Er hatte auch noch einen berühmten Papa, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber obwohl Salomo so gute Voraussetzungen hatte, so viel Segen Gottes und das alles am Anfang seines Lebens, wurde er mit den Jahren, wenn man sein ganzes Leben verfolgt, immer unverschämter. Er wurde egoistischer, anmaßender, gottloser, trotziger. Er wurde zum Inbegriff von Trotz und Missachtung. Und hier geht es nicht mehr um einen rebellischen Teenager, der unter dem Dach seiner Eltern lebt. Hier geht es um einen erwachsenen Mann, der an der Spitze seines Erfolges steht. Also Trotz und Missachtung kennt kein Alter. Ein guter Anfang bedeutet nicht automatisch ein gutes Weiterlaufen gehen oder ein gutes Ende. König Salomo hatte bis zu einem gewissen Zeitpunkt sein Leben und sein Laden im Griff, kann man sagen. Er glänzte über die Landesgrenzen hinaus. So sehr, dass Lady Saba, die arabische Königin aus Äthiopien, von ihm gehört hatte und begeistert war, neugierig geworden ist, eine ganze Karawane zusammengestellt hatte mit Geschenken, aufgemacht um diesen Mann kennenzulernen, zu hören, ob der wirklich so weise ist. Und sie kommt bei ihm an in seinem Haus, wird rumgeführt und lernt seine Affensammlung und alles sonst, was er da gesammelt hat, kennen und ist völlig beeindruckt. Die kriegt den Mund vor Staunen gar nicht mehr zu. Dann sagt die noch, was jeder Mann bestimmt gerne hören würde, auch Frau, boah, wer nur eine Weile in deiner Gegenwart sein kann, der kann sich so glücklich preisen. Nun stelle ich mir vor, so eine hochgestellte, berühmte Frau, Angela Merkel, ruft mich an und sagt, ich möchte mal deinen Mann kennenlernen. Und ich höre, wie sie zu Tische sitzen und sie sagt, ich will unbedingt deine Klugheit hören, deine Weisheit, ich bin beeindruckt. Sie sagt, ich bin beeindruckt von deiner Klugheit, von deinem Haus. Von deinem Essen, sagt sie, war ich beeindruckt, was auf deinem Tisch kommt. Deine Angestellten, deine Minister. Wow. Ja, das macht doch, wenn mein Mann das hören würde von einer hochgestellten Frau. Das macht doch was mit einem Menschen. Ja, und Salomo hat sich angefangen zu verändern. Und nicht positiv, eher negativ. Er lebte zunehmend nach diesem Motto, ich will alles und zwar jetzt, egal was passiert. Da fiel mir Gitte Hennings Lied ein, ein paar Worte aus ihrem Lied. Ich sage nie mehr vielleicht, ich schrei hinaus, was ich fühle und setze alles aufs Spiel. Ich will mehr, ich will mehr, ich will alles, nie mehr bescheiden und stumm. Nein, ich will alles und zwar sofort. In diesen paar Sätzen kommt das Wort ich 7-mal vor. Und diese Einstellung war auch bei Salomo. Und diese Einstellung war bei ihm der Anfang vom Ende. Salomos Trotzphase war keine plötzliche Sache. Er hatte schon früher im Leben ein paar Samen gesät, die er später geerntet hatte. Samen, die Beziehungen ruiniert hatten. Samen, die seine Beziehung zu Gott ruiniert hatte. Erstens war es die Samen der Kompromisse. Des Kompromisses. Und zwar hatte er sich auf ein verhängnisvolles Bündnis mit dem Pharao eingelassen. Ein Pharao, der andere Götter angebetet hatte und hat noch obendrauf dessen Tochter geheiratet. Und das war No-Go. Er wusste von klein auf, was in Gottes Gesetz steht. Es wurde ihm mitgeteilt. Er wusste, dass man niemanden heiraten darf, der andere Götter anbetet, außer dem einzigen wahren Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und als Folge dieses kompromittierenden Bündnis fing er an, Eingeständnisse in seinem geistlichen Leben zu machen. Das kommt ja nicht von nun auf jetzt. Und dabei verlor er zunehmend sein gutes Urteilsvermögen. Er konnte nicht mehr so gut zwischen was ist nun richtig und was ist falsch entscheiden. Und schließlich verlor er sein unverkennbares Zeugnis als monotheistischer jüdischer König. Die Samen des Kompromisses waren gesät und er musste damit rechnen, dass die aufgehen. Dann säte er die Samen der Extravaganz. Er kriegte nie genug. Er lebte in Saus und Braus. Er konnte ja kaufen und bauen, was er wollte. Er hatte Sommervillen, er hatte Winterhäuser. Er konnte wohnen, wie und wo er wollte. Und er war ein Sammler geworden. Einer hat geschrieben, man vermutet, dass er auch wirklich eine Affensammlung hatte. Er sammelte ja nicht nur verschiedene Tiere und Dinge. Er sammelte Silber und Gold en masse. Aber er sammelte auch Frauen von überall. Und das, obwohl das Gesetz Gottes ihm das verboten hatte. In 5. Mose 17, Vers 17 heißt es, und wenn ihr in dem Land wohnt, das der Herr euer Gott euch geben will und es so weit kommt, dass ihr einen König haben wollt, und das wollten sie ja und haben sie dann gekriegt, so wie alle anderen Völker ringsum, dieser König soll nicht zu viele Frauen haben, damit sie sein Herz nicht von dem Herrn abwenden und er soll nicht große Schätze von Gold und Silber anhäufen. Hat er getan. Er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Wer kann das toppen, ne? Selbstbeherrschung und Verzicht waren Fremdwörter. Das waren nicht seine Stärken. In seinem Tagebuch,
Im Buch des Predigers oder Ekklesiastes genannt, sehen wir, wohin sein großspuriges Leben hinführte. Dieser Mann wurde zynisch, gelangweilt, frustriert. Ich nenne das selbstverschuldete Sinnlosigkeit. Als drittes hatte er die Samen der Unverantwortlichkeit gesät. Wenn man Salomos Führungsstil anschaut, dann stellt man fest, dass er nicht bereit war, in Verantwortung vor Menschen und auch nicht vor Gott zu leben. Er selbst hatte ja sehr viel Weisheit aufgeschrieben, die im guten Rat zu finden ist. Aber genau das fehlte in seinem eigenen Leben. Es war nur Theorie. Er konnte es gut immer anderen sagen, aber nicht selber an sich ranlassen. Er lebte wie ein Einzelgänger. Letztendlich ignorierte er sogar, was Gott ihm durch Menschen sagen wollte. Er gab niemandem das Recht, in seinem Leben hineinzusprechen, auch in Bezug auf seine Ratgeber und in Bezug auf die Propheten. Und ich finde, das ist furchtbar für jeden, nicht nur für einen König oder Präsidenten oder Bundeskanzlerin oder Führungskräfte oder ein Leiter oder ein Chef. Das ist schlimm für jeden, wenn wir keinen Rat mehr an uns ranlassen. Die Samen dieser Unverantwortlichkeit hatte Salomo gesät und geerntet, wie alle Samen, die er gesät hatte. Und das gilt ja auch für uns. Und die Frucht war unkontrollierte Unabhängigkeit. Aber keiner von uns, das sehen wir ja, die Geschichte ist ja nicht umsonst in der Bibel, keiner von uns kann auf die Dauer mit Unverantwortlichkeit davonkommen. Gott merkt hier alles. Und die Sache ist, er liebt uns viel zu sehr, um uns einfach weiter so zu laufen lassen, in der falschen Richtung, ins Messer. Er liebt uns viel zu viel. Und deswegen bekommen wir irgendwann, ich sag mal, die Rechnung dafür. Auch Salomo. Komm gleich nochmal drauf. Und der vierte Samen, den Salomo gesät hatte, war Götzendienst. Götzendienst, das ist, wenn wir irgendetwas oder irgendjemand mehr lieben, uns mehr zuwenden, mehr Zeit geben, mehr Aufmerksamkeit, mehr Bewunderung, ja, mehr anbeten als Gott. Etwas, das uns so fesselt, unseren Tag bestimmt, unsere Gedanken, unser Handeln ständig bestimmt. Wenn falsche Prioritäten, gewisse Vorlieben, muss dann nicht alles in sich falsch sein, wenn es Überhand nimmt. Oder es kann auch was sein, was Gott gar nicht gefällt. Wenn das gesät wird, dann führt es zu Unbeherrschtheit. Es beherrscht mich, nicht ich mehr die Dinge, die Sache. Ja, dann lebt man seine Begierden aus. Das ist unverblümter Trotz. So war es mit Salomo. 1. Könige 11, Vers 1 und 2, da heißt es, König Salomo hatte, in anderen Übersetzungen steht, liebte außer der ägyptischen Königstochter noch viele andere ausländische Frauen aus anderen Völkern. Dann werden auch einige genannt. Zwar hatte der Herr den Israeliten verboten, Angehörige dieser Völker zu heiraten. Ihr sollt nichts mit ihnen zu tun haben, hat er gesagt, sonst werden sie euch dazu verführen. Muss ja nicht eine Frau sein. Woran unser Herz hängt, werden sie euch dazu verführen, auch ihre Götter zu verehren. Aber Salomo liebte diese Ausländerin. An diesen Frauen hing Salomo mit Liebe. Insgesamt hatte er 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Sie hatten großen Einfluss auf ihn, steht da. Ich nenne das die große Raupe Nimmersatt. Er tanzte einfach weiter durchs Leben, ohne Bedenken. Er hatte nicht damit gerechnet, dass Gott ihn so sehr liebt und zur Rechenschaft ziehen würde. Er dachte, alles ist doch gut. Wenn ich das durchgedacht habe, dann ist das doch gut und das bleibt doch gut. Wenn ich denke, das ist gut, dann ist das doch auch erlaubt. Mir kann doch nichts passieren. Also machte er weiter, was er wollte. Niemand konnte ihn stoppen. Salomo hatte nicht nur die falschen Frauen geheiratet. Er hat nicht nur das Falsche so getan. Er hat nicht sich nur verrannt. Er hat das bewusst getan. Er kannte Gottes Wille und trotzdem hat er es getan. Getan, was er wollte. Hier ein Satz. Trotz handelt immer bewusst gegen Gottes Willen. Niemals unbewusst, auch nie aus Unwissenheit. Trotz handelt immer bewusst gegen Gottes Wille. Von Salomo heißt es, er hing mit Liebe an diesen Frauen, die andere Götter angebetet hatten. Er hing mit Liebe an etwas, das nicht sein sollte. Aber anscheinend war sein Gewissen schon so abgestumpft. Seine Entscheidung, sich auf diese Frauen einzulassen, war kein Ausrutscher. Es war nicht etwas, das er auf einmal bereut hatte. Es war kein One-Night-Stand, das ihm leid tat. Nein, er hing an dieser Sache und ließ sich nicht davon abbringen. Kein Wunder, es heißt, seine Frauen haben ihn den Kopf verdreht. Sie haben es geschafft, was immer es ist in unserem Leben, es kann es schaffen, dass es uns von Gott ablenkt, dass wir nicht mehr an Gott, an seine Anerkennung hängen. Im Gegenteil, geistliche Dinge haben ihn immer weniger interessiert. Und die Folge war immer mehr Trotz, immer mehr Unbeherrschtheit. In Vers 4 heißt es, als er älter wurde, brachten die Frauen ihn dazu, andere Götter zu verehren. Er hielt nicht mehr mit ungeteiltem Herzen zum Herrn, seinen Gott, wie sein Vater David getan hatte. Er verehrte Astarte, die Göttin der Phönizier, und Milkom, die Götzen der Ammoniter. So tat er, was dem Herrn missfiel, und hielt sich nicht mehr ausschließlich an dem Herrn wie sein Vater David. Damals baute Salomo, und hier ist der Hammer, auf dem Berg, also so ganz öffentlich, in aller Öffentlichkeit östlich von Jerusalem, eine Opferstätte für Chemosh, den Götzen der Moabiter, und für Milkom, den Götzen der Ammoniter. Alle seine ausländischen Frauen bekamen Opferstätten, an denen sie ihren Göttern Räucheropfer darbringen und Opfermehle abhalten konnten. Und die haben ihn bestimmt bewundert. Die haben gesagt, oh Salomo, du bist so toll, danke. Und meine ist sogar schöner als deren Opferstädtchen. Die haben ihn wahrscheinlich angehimmelt, Anerkennung geschenkt, dass er noch die gefüttert hatte mit dem, was sie hören und haben wollten. Woran hängt unser Herz? Wofür interessierst du dich so stark? Stärker als für das, was Gott will. Wofür interessierst du dich? In was investierst du? In wem investierst du? Ganz viel Zeit und Liebe. Wer oder was bekommt deine Aufmerksamkeit? Was darf man dir nicht wegnehmen? Worauf würdest du dich ganz schwer tun, zu verzichten? Salomos Trotz gegenüber Gott war keine private Sache, keine versteckte Sache, keine heimliche Sache, die er hinter verschlossenen Türen, es war keine Leiche im Keller. Er hat es vor allen Augen gemacht, in aller Öffentlichkeit, auf dem höchsten Berg. Da hat er das alles ausgelebt, ohne Gewissensbisse, ohne Angst vor Konsequenzen. Ich finde es äußerst schwierig, mit Menschen umzugehen, die voller Trotz und Missachtung sind. Kriegt man ja manchmal in Seelsorge mit. Mit einem trotzigen Partner zu leben, ist bestimmt sehr, sehr schwer. Manche Partner sind so trotzig, dass man hart argumentieren muss, um sie auf ihre Schwächen oder Fehler aufmerksam zu machen. Manche Kinder, manche Teenager sind so trotzig, dass wenn man ihre Rebellion nur mal ganz vorsichtig anspricht, springen sie ja in die Luft. Es gibt überall Menschen, die trotzig sind, in der Familie, bei der Arbeit, in der Gemeinde. Trotz gab es damals und es gibt es heute. Und wie hat nun Gott auf Salomo, den er so liebte, reagiert? Ganz schön traurig und verärgert. In Vers 9 heißt es, obwohl der Herr ihm zweimal erschienen war und ihm verboten hatte, fremde Götter zu verehren, hatte Salomo nicht darauf gehört und hatte sich vom Herrn abgewandt. Deshalb wurde der Herr zornig auf Salomo und sagte zu ihm, du hast meinen Bund gebrochen und eine Weisung nicht befolgt. Darum werde ich dir das Königtum wegnehmen und es einen deiner Leute geben. Gott war sauer. Natürlich war er sauer. Wenn ich einfach weitermache wie bisher, obwohl ich weiß, dass es nicht richtig ist, dann greift doch Gott ein. Dann wird er zornig. So heißt es. Das Wort zornig taucht auch öfters in der Bibel auf, gerade in Bezug auf Trotz und Missachtung. Oft auch im Zusammenhang mit dem Wort entfacht. Das heißt, Gottes Ärger wird aufgeheizt bis zum Punkt, dass es knallt. Das ist genau wie bei uns als Eltern, dann sagen wir irgendwann, wir zählen bis 3 oder es knallt. Es fuchst Gott, wenn wir seine Anweisung, das Gute, was er mit uns vorhat, in den Wind schlagen. Er will unsere Herzen. Er will deine, meine Liebe. Er will unsere absolute Hingabe. Er weiß ganz genau, wenn das gefährdet ist. Er will unser Vertrauen. Und wenn wir ihn ignorieren, dann greift er ein aus Liebe. Immerhin, wir missachten ja seine guten Pläne für unser Leben und fegen sie vom Tisch wie so ein Besserwisser. Und die Folge bei Salomo war, dass Gott hat ihm sein Königreich weggerissen. Auch im Englischen steht to tear away. Das heißt, ich halte etwas sehr fest, das will ich nicht abgeben. Und Gott muss es aus seiner Hand reißen, weil es nicht mehr passte in seinem Leben. Also wir würden heute sagen, er hat seinen Job verloren. Das, was ihm so viel Anerkennung gegeben hat, Bewunderung, Zuspruch, Bestätigung, Freude und Segen. Salomo hat den Platz verloren, an dem Gott ihn eigentlich Segen und zum Segen setzen wollte. Und wenn das passiert, wenn Gott uns das wegreißt, wo wir so viel von erwarten, dann ist Schluss mit lustig. Dann geht es drüber und drunter. Wenn wir einen Job verlieren, Status, Einfluss, eine gute Beziehung, irgendwas, was uns so wichtig ist, Anerkennung. In der Bibel heißt es, wer bei Gott Anerkennung findet, findet Anerkennung bei Menschen. Steht nicht umgekehrt. Wer bei Menschen Anerkennung findet, findet sie bei Gott. Das findet man nirgendwo in der Bibel. Ja, es ist dann Schluss mit lustig, wenn uns das weggerissen ist, wo unser Herz dran hängt. Das ist ein Wegreißen von unseren Königreichen. Trotzige Menschen bekommen eine Reaktion. Sie bekommen harte Worte von Gott. Vielleicht, weil sie nicht auf sein Flüstern gehört haben oder das Flüstern der Menschen, die Gott ihnen in den Weg geschickt hat. Also sie bekommen nicht nur harte Worte, Gott lässt es zu, dass alte, schlechte Beziehungen aktiviert werden. So war es in Salomos Leben. Da läuft nicht mehr alles rund. Feinde tauchen auf und die machen ihm jetzt das Leben schwer. Nicht nur eine, nicht nur 2, sondern 3. Und Gott hofft immer noch, dass der Mensch wach wird. Manchmal denken wir, wir können einfach so weitermachen wie bisher, wie Salomo. Aber wir vergessen, was er vergessen hatte. Dass Gott uns liebt. Dass Gott uns gebrauchen will auf seine Art und Weise. Uns segnen will auf seine Art und Weise. Und dass er unsere Liebe will. Er will eine Beziehung, geprägt von Hingabe und Liebe. Und wenn wir Gottes Wille, seine Anweisungen so dreist trotzen, dann wird er uns wachrütteln. Gott ist beharrlich, wenn es darum geht, Trotz gegenüber ihm auszumerzen. Er will uns nicht ins offene Messer laufen lassen. Das galt nicht nur für seine Kinder damals, das gilt für uns heute. Und Gott weiß ja alles, er merkt ja alles und er geht uns nach. Und manchmal benutzt er schwierige Menschen, belastende Beziehungen. Lord Byron, ein englischer Poet, schrieb mal, es fasst es sehr gut zusammen, die Dornen, die ich geerntet habe, kommen von den Bäumen, die ich gepflanzt habe. Sie haben meine Haut zerrissen und ich blute. Ich hätte wissen sollen, welche Frucht diese Art von Samen hervorbringen würde. Samen, die wir sehen, gehen irgendwann auf und wachsen. Und Gott gebraucht diese Dornen, um unsere Aufmerksamkeit zu kriegen, damit wir wieder auf den richtigen Weg kommen. Wir können nicht Gott trotzen und gleichzeitig glauben, dass er zwinkernd und wohlwollend auf uns zuschaut und sagt, ach Doris, es ist doch gar nicht so schlimm. Wenn es dich nicht stört, dann stört es mich auch nicht. So denkt Gott nicht. Laut dieser Geschichte sollen wir damit rechnen, dass Gottes Eifersucht sich regt, dass in unserem Leben nicht alles rund läuft wie bisher. Gott ist also nicht zu vergleichen mit einem Streifenpolizisten. Meine Friseurin hat mir erzählt, während dem Lockdown kamen ständig Polizisten vorbei an ihre Straße. Sie ist selbstständig und guckten, ob ihr Auto da ist oder ob noch viele fremde Autos da sind. Und ihre Kollegen hatte weiter ein paar Köpfe, also die Haare geschnitten und die ist erwischt worden und musste 2000 Euro Bußgeld zahlen. Also Gott ist jetzt nicht wie ein Streifenpolizisten. Er schaut nicht von oben herab, um zu sehen, wann macht die Doris etwas falsch oder nicht ganz richtig. Er merkt doch alles. Er weiß doch eh alles. Er passt im guten Sinne auf uns auf, damit es uns gut geht. Denn er möchte nicht, dass wir seine Freundlichkeit, seinen Segen verpassen, dass wir seine Vergebung verpassen, dass wir einen neuen Start verpassen. Und vielleicht läuft es bei dir gerade nicht so rund. Vielleicht auch wie bei Salomo. Mit deinen Beziehungen. Es läuft vielleicht bei der Arbeit nicht so gut wie früher. Vielleicht würdest du am liebsten manche Menschen in die Luft jagen. Einfach loswerden, weil sie so schwierig sind. Das wollte Salomo auch, ganz besonders mit seinem dritten Gegner. Er hat es versucht, es hat nicht geklappt. Wie frustrierend. Man muss sich mal vorstellen, hier ist eine Führungsperson, die so einen guten, gesegneten Start hat und die kriegt die Dinge nicht mehr gebacken im Leben. Danach ist die Frust ja nur größer. Dabei hätte er zu jeder Zeit sich Gott zuwenden können und offene Arme finden. Gottes Gnade erleben, sein Segen. Aber es ist dumm gelaufen. Er blieb selbstgerecht und trotzig. Ich fasse das zusammen. Trotz beginnt, wie bei Salomo, mit Egoismus. Der erste Gedanke ist, ich will meinen Willen durchsetzen. Das ist Egoismus. Der zweite Gedanke ist, ich werde nicht aufgeben, bis ich meinen Willen kriege. Das ist Sturheit. Der dritte Gedanke ist, ich will meinen Willen, egal was passiert. Das ist Gleichgültigkeit. Und der vierte Gedanke ist, ich lasse mir nichts sagen, von keinem, auch nicht Gott. Das ist Trotz. Und der fünfte Gedanke ist, mir sind die Konsequenzen egal. Das ist Verachtung und nicht nur Missachtung. Also die Einstellung, ich will, was ich will, ich werde nicht aufgeben, ist mir egal, wen ich da verletze, ich werde auf keinen Rat hören, mir sind die Konsequenzen egal. Das sind die Gedanken, die Worte, die Taten eines trotzigen Menschen. Solche Gedanken, solche Taten bringen keine guten Früchte hervor, sondern Dornen. Wie sehen die aus? Eine Lieblosigkeit anderen Menschen gegenüber. Eine Leidenschaft, die man nicht in den Griff kriegt. Ein Herz, das sich von Menschen distanziert, die einem nicht in den Kragen passen. Eine Zunge, die beleidigt, verurteilt. Dornen können häuslicher Unfrieden sein. Und ganz schlimm, ein ruiniertes Zeugnis, wie bei Salomo. Das sind alles Dinge, die uns und unseren Beziehungen kaputt machen, auch zu Gott, selbstverschuldete Dornen. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, wenn wir solch eine Geschichte lesen oder hören, ist, will ich etwas, das letztendlich nicht gut ist. Für mich, für andere, für Gottes Reich. Ist es mir egal, was ich da mit anderen Menschen antue? Lasse ich mich diesbezüglich auf kein Gespräch, kein Rat ein? Glaube ich wirklich, dass ich mit meiner Einstellung, meiner Überzeugung, meiner Lebensweise, meinen Vorlieben, meine Herzensanliegen einfach so durchs Leben tanzen kann? Wir können nichts schönreden, aber wir können diese Dinge beim Namen nennen. Wir können Gott sagen, es tut mir leid, ich habe mich verrannt, du hast recht. Wir können Gott sagen, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn, uns von diesen Dingen zu befreien. Und genau das will er, nur er kann das. Und wir werden nie Verlierer sein. Er wird es uns auch nie wieder vorhalten. Wie schön. Er hat so viel Freude daran, dir und mir Gutes zu tun. Denn er will ja segnen und er will uns zum Segen setzen. Als wir zuletzt auf eine Kreuzfahrt nach Norwegen waren, haben wir es nicht zu unserem letzten Ziel geschafft, Nordkap. Warum? Die Wettervorhersage war furchtbar. Ein ganz, ganz schlimmer Sturm sollte kommen und der Kapitän hat gesagt, ich fahre sie nicht dort hoch. Ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich habe Enkel und die will ich wieder sehen. Also sind wir umgekehrt, haben neue Ziele gesteckt und nette Städte angeguckt. Alles ging gut. Somit haben wir das schlimmste Unheil abwenden können. Und genau das will Gott, wenn er eingreift, unser Herz anspricht, wenn er dein Herz heute anspricht, dann will er Gutes, er will das Schlimmste von dir abwenden. Das ist die Botschaft, die Jesus auch im Neuen Testament uns brachte. Matthäus 4,17, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nah. So nah ist Gott, er ist greifbar. Wenn zwischen uns und Gott eine Distanz entsteht, liegt es nicht an Gott, sondern an uns. Und vielleicht spürst du tatsächlich heute Morgen, dass Gott mit dir redet. Lass es doch endlich zu. Wimmel es nicht ab. Betrifft mich nicht, ist doch nicht wichtig. Ich habe doch alles im Griff. Ignoriere nicht seine Stimme. Rechtfertige dich nicht, das wird nur schlimmer. Rede einfach mit Gott. Er wird dich noch mehr segnen, als du es dir je vorstellen konntest. Er will deine Liebe. Er will zusammen mit dir sein Reich bauen, wie er es sich vorstellt, nicht du. Ich wünsche dir ein ganz offenes Herz, dass du Gottes Reden zulässt. Und wenn du reden willst, red mit mir, mit einem anderen Vertrauten oder derjenige, der hier vorne betet. Du weißt schon, wen du ansprechen kannst. Aber wimmel es nicht ab. Dann heißt es nur noch dumm gelaufen. Gott liebt dich. Und er wird alles tun, um deine Liebe zu behalten. Amen.